F&W, der Klinik-Podcast.
Willkommen beim F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und in unserer heutigen Folge dreht sich alles um eines der vielleicht größten Digitalprojekte der vergangenen Jahre im deutschen Gesundheitssystem. Die Rede ist von der EPA, der elektronischen Patientenakte. Die ist seit 1. Oktober Pflicht in Arztpraxen, aber auch im Krankenhaus. In vielen Kliniken läuft die Einführung noch. Und was dabei gut funktioniert, welche Herausforderungen es gibt und welche Chancen dieses Projekt bietet, darüber spricht in dieser Folge meine Kollegin Christina Spies mit Dr. Christian Schöps. Er ist Oberarzt am Albertinenkrankenhaus in Hamburg, ein Modellkrankenhaus, das die EPA zuerst eingeführt hat. Sie dürfen sich also auf ein spannendes Interview freuen. Davor ein ganz kurzer Blick in die neue, in die druckfrische Ausgabe von F&W.
Druckfrisch serviert.
Rethinking KISS steht auf dem Cover unseres Magazins, in dem sich ganz viel um die aktuellen Entwicklungen rund um die Krankenhausinformationssysteme dreht. Die KISS-Welt, sie ist im Wandel. Ja, Marktumbrüche, aber auch Reformdruck zwingen viele Krankenhäuser, ihre digitale DNA zu hinterfragen. Ein Update über alle aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserer Titelstrecke, darunter auch ein Interview mit der Charité, die den derzeit vielleicht umstrittensten und bekanntesten KISS-Wechsel vollzieht. Wenn im Krankenhaus wirklich jeder Euro zählt, kann das Fundraising ein ganz interessanter Baustein in der Finanzierungsstrategie sein. Wie steht es um das Fundraising in deutschen Kliniken? Eine Befragung des Deutschen Fundraising-Verbandes gibt darüber Aufschluss und die wichtigsten Ergebnisse werden exklusiv in F&W vorgestellt. Ein Punkt, den ich besonders spannend fand, aus einem investierten Euro werden im Durchschnitt über 6 Euro Spendenertrag generiert. Die kompletten Ergebnisse der Studie und Handlungsempfehlungen für Ihr Haus lesen Sie in F&W.
Die elektronische Patientenakte, die EPA, soll etwas schaffen, das im Gesundheitswesen lange gefehlt hat. Einen digitalen Ordner, in dem alle wichtigen Gesundheitsinformationen an einem Ort liegen. Arztbriefe, Laborbefunde, Entlassberichte aus dem Krankenhaus oder die Liste der aktuell verordneten Medikamente. All das kann dort gespeichert werden. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das, sie haben ihre Unterlagen jederzeit griffbereit. Und für Ärzte und andere Leistungserbringer entsteht erstmals die Möglichkeit, digital und strukturiert auf diese Informationen zuzugreifen. Seit dem 1. Oktober ist die EPA in Praxen, Kliniken und Apotheken Pflicht. Sie soll den Versorgungsalltag für alle Beteiligten spürbar erleichtern. Wie gut das gelingt, denn in vielen Häusern ist die Einführung noch alles andere als abgeschlossen, und wie sich die EPA konkret im Krankenhausalltag schlägt, darüber spreche ich heute mit Dr. Christian Schöps, Oberarzt für Neurologie am Albertinenkrankenhaus in Hamburg. Das Haus gehört zur TI-Modellregion Hamburg und Umland und hat die EPA früh eingeführt. Wir sprechen über Erfahrungen, Herausforderungen und darüber, wie die EPA inzwischen den klinischen Alltag prägt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schöps. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
Herr Schöps, wie schon eben erwähnt, Sie sind mit dem Albertinenkrankenhaus Teil der TI-Modellregion Hamburg und Umland. Wie hat sich das denn auf die Einführung der EPA ausgewirkt und wie weit sind Sie nach Abschluss der Pilotierungsphase heute tatsächlich?
Ja, wir sind seit vielen Jahren Teil der Modellregion Hamburg, haben schon diverse Projekte gemeinsam pilotiert, das E-Rezept, den TI-Messenger, den KIM-Nachrichtendienst und jetzt im vergangenen Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, begonnen dann mit der EPA für alle. Die Pilotierungsphase in der Modellregion Hamburg, die ist im Sommer abgeschlossen worden und wurde dann an die Gematik berichtet. Wir selber hier im Albertinenkrankenhaus konnten in dieser Pilotphase sehr viele Informationen und Hilfestellungen erhalten und gewinnen und sind seit dem Sommer, genauer gesagt seit Juni 2025 in der Lage, im gesamten Krankenhaus auf die elektronischen Patientenakten unserer Patientinnen und Patienten zuzugreifen. Und seit Juli 2025 haben wir angefangen, Arzt bricht im ersten Schritt automatisch die EPA hochzuladen, so dass die Befüllungspflicht, der wir als Leistungserbringer unterliegen, auch erfüllt wird. Und in diesem Prozess sind wir aber immer noch drinnen, der ist noch nicht abgeschlossen, was im Wesentlichen an der Vielzahl an Dokumenten liegt, die wir hier im Krankenhaus haben.
Welches waren denn für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Pilotierungsphase, fachlich, organisatorisch und vielleicht auch persönlich?
Die wichtigsten Erkenntnisse oder die wichtigste Erkenntnis ist, dass die EPA-Einführung kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Die EPA ist sowohl technisch für Krankenhausinfrastruktur in der Regel eine Herausforderung, aber erst recht prozessual. Wir haben über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, uns einen ganz anderen Prozess gelebt, wie wir mit Dokumenten, Vorbefunden von Patientinnen und Patienten umgehen, wie wir die anfordern per Telefon und Fax, wie wir die weiterverarbeiten, scannen, papiergebunden und so weiter. Und das alles bricht diese EPA jetzt doch auf. Und das ist tatsächlich die wichtigste Erkenntnis. Das ist ein Riesenprozesswandel. Und Riesenprozesswandel führen in der Regel zu dem Bedarf, dass man eben auch so Change-Management-Prozesse einsetzt, dass man es begleitet, dass man auch tradierte Prozesse nochmal hinterfragt und das auch als Chance nutzt, den gesamten Workflow, wie wir mit Vorbefunden umgehen, wie wir unsere Befunde an Patientinnen und Zuweiser und Weiterbehandler kommunizieren, zu überdenken und vielleicht auch zu vereinfachen und neu zu strukturieren. Und die zweite Erkenntnis ist, dass die EPA nur funktioniert tatsächlich, wenn sie auch gelebt wird. Also wenn da Dokumente drin sind, die hilfreich sind, wenn die befüllt wird, wenn Patientinnen und Patienten eigentlich auch ein Bewusstsein für diese EPA haben und die auch mitmanagen.
Die EPA bedeutet ja für viele Häuser einen riesigen, massiven digitalen Umbau. Die EPA hat ja natürlich moderne Anforderungen, aber die trifft wiederum auf eine alte IT-Struktur, auf viele Insellösungen und auch fehlende Standards. Wie war das bei Ihnen im Albertinen-Krankenhaus? Wie ist die EPA bei Ihnen ins KISS integriert und welche Schritte waren besonders aufwendig oder auch überraschend?
Die EPA ist bei uns relativ tief im KISS integriert und in meiner Wahrnehmung ist sie von der Programmierungsseite benutzerfreundlich gelöst. Das ist performant, das sind wenige Klicks, um auf die EPA zuzugreifen. Tatsächlich ist das Hauptthema, dass ein KISS und auch ein Krankenhaus ja in der Regel historisch gewachsen ist. Das heißt, es ist immer irgendwo erweitert worden, es sind Abteilungen hinzugekommen, Arbeitsabläufe haben sich geändert, aber die alten bleiben meistens im Untergrund oder im Hintergrund bestehen. Und das merken wir bei dem Thema EPA-Einführung ganz besonders. Nur ein Beispiel. Um auf die EPA unserer Patienten zugreifen zu können, muss die Versichertenkarte hier eingelesen werden. Das ist ja sozusagen die Eintrittskarte der EPA-Einwilligung. Und das funktioniert sehr gut, wenn die Patientinnen und Patienten über die Notaufnahme kommen, wenn sie die Versichertenkarte dabei haben. Das funktioniert nicht, wenn sie über die Notaufnahme kommen und die Versichertenkarte nicht dabei haben. Dann haben wir dort keinen Zugriff auf die EPA. Das ist vielleicht in dem ersten Moment gar kein großes Thema, weil wir dann halt auf herkömmlichem Wege uns um Vorbefunde kümmern müssen. Das ist dann aber bei Entlassung ein Riesenthema, weil wir dann zum Beispiel den Entlassungsbericht nicht in die EPA laden können. Und es gibt aber ja nicht nur die Notaufnahme und die klassische Patientenaufnahme als Zugangsweg ins Krankenhaus. Es gibt eine ganz Vielzahl an Spezialambulanzen. Es gibt Direktverlegungen aus anderen Krankenhäusern und damit wir wirklich flächendeckend den EPA-Zugriff haben können, müssen wir das so strukturieren, dass wirklich von jedem Patienten und jeder Patientin diese Versichertenkarte eingelesen wird. Und das ist in einem großen Krankenhaus und auch einem mittelgroßen Krankenhaus viel, viel komplexer als in einer Arztpraxis, wo es genau einen Tresen gibt, wo man immer nur Zutritt sozusagen und Behandlung bekommt, wenn man auch die Versichertenkarte gesteckt hat. Das ist im Krankenhaus eben anders. Es gibt gute Gründe dafür, dass es anders ist, aber es macht es auch viel aufwendiger, dann hier für eine notwendige Durchdringung der EPA-Einwilligung zu sorgen.
Wo hakt es denn noch?
Was auch hakt, das ist das, was ja von allen Leistungserbringern und Erbringerinnen berichtet wird, ist die teilweise nicht kontinuierliche Verfügbarkeit der Telematik-Infrastruktur. Und da passiert genau dasselbe, dass in dem Moment, wenn die TI ausfällt und die Aufnahme der Patientin erfolgt, dann kann in dem Moment der EPA-Zugriff nicht erfolgen. Aber die Patientin, der Patient ist ja dann ganz schnell nicht mehr an dem Ort, wo diese Aufnahme erfolgt. Das heißt, die ist auf Station, im Operationssaal auf und so weiter. Und das heißt, wir haben dann bei der Entlassung aus dem Krankenhaus ein großes Problem, auch hier unserer Befüllungspflicht nachzukommen. Und das sind momentan die beiden Hauptprobleme, ein hausgemachtes und ein TI-Stabilitätsthema.
Was wäre denn da die Lösung?
Bei der TI-Stabilität sind wir natürlich darauf angewiesen, dass es der Gematik und den Betreibern der TI-Komponenten gelingt, eine möglichst eben kontinuierliche Verfügbarkeit der Telematik-Infrastruktur zu gewährleisten. Und bei den hauseigenen Themen oder den Ablauf-Prozess-Themen müssen wir halt als lernendes System unsere Prozesse dementsprechend noch weiter anpassen.
Die Technik ist das eine, Menschen sind das andere. Viele Krankenhäuser berichten eben auch, dass ihre personellen Ressourcen begrenzt sind für so ein großes IT-Projekt. Wie sind Sie denn personell aufgestellt?
Die Einführung der EPA, die haben wir in einem Tandem zwischen IT und unserem Digitalisierungsteam gestaltet. Und dieses Digitalisierungsteam besteht im Wesentlichen aus 3 Personen momentan. Wir werden ab April 4 Personen sein, also außer mir noch 2 Kolleginnen. Und in diesem Team haben wir zusammen mit unserer Krankenhaus-IT die EPA eingeführt.
Welche Personen sind das? Sie als Arzt und?
Arzt, und dann habe ich noch 2 erfahrene Kollegen aus der Krankenpflege, langjährig in der Pflege tätig und erfahren. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil wir merken schon, dass, wie viele andere Krankenhäuser auch, dass so ein Transformationsteam, was aus dem klinischen Teil kommt, sehr, sehr hilfreich ist, um Digitalisierungsprozesse auch wirklich in die Behandlungsrealität umzusetzen. Das so nette und bemühte und engagierte Kolleginnen und Kollegen man auch haben kann in der IT, da fehlt dann oft das Verständnis, wie solche Krankenhausprozesse funktionieren oder warum ein vielleicht sinnvoll gedachter, am Reißbrett entworfener neuer Workflow nicht so gut funktioniert und nicht so gut ankommt, wie man sich das gedacht hat. Und deswegen ist das total hilfreich, wenn man da zusammenarbeitet und jede und jeder sozusagen seine Stärken einbringt. Auf einmal die technische Seite, aber auch einmal dieses Verständnis von Krankenhausabläufen.
Mhm. Sind Sie mit diesem, also sind Sie als Team auch dann in weitere Teams gegangen und haben die Kollegen, Kolleginnen für die EPA geschult oder wie sind Sie da vorgegangen und was war da besonders effektiv? Schulungen oder eine Art Learning by Doing im Arbeitsalltag?
Meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass bei der EPA das Learning by Doing und vor allen Dingen das sozusagen regelmäßige Nutzen erfolgreicher ist. Wir haben aber geschult und wir schulen auch weiterhin. Ich denke, das wird auch ein Stück weit erwartet. Wir merken aber schon, dass das, was ich eingangs sagte, ein relativ relevantes Thema ist. Wir hatten am Anfang der EPA-Einführung eine gewisse EPA-Euphorie. Da hatten wir viel Nutzung, viel Downloads von Patientendokumenten und wir merken, dass diese EPA-Euphorie abgeebbt ist, wie das so ist mit Euphorien und dass wir jetzt wieder auf einem, wenn man diese Nutzungszahlen so ein bisschen monitort, auf einer relativ niedrigen Nutzung sind und das liegt im Wesentlichen daran, dass man dann doch wieder auf diese Jahre und Jahrzehnte lang eingeübten Arbeitsabläufe zurückfällt. Ich besorge mir meine Vorbefunde, indem ich sie mir von der Hausarztpraxis faxen lasse und so weiter. Und ich glaube, das ist sozusagen die wirkliche Prozessherausforderung, diesen Change, diesen Wandel in den Köpfen von uns Ärztinnen und Ärzten im Wesentlichen hinzubekommen. Und da müssen wir weiter dranbleiben. Und das funktioniert nur in meinen Augen, wenn wir immer wieder merken, wofür das nützlich ist, was der Mehrwert ist und auch gefordert werden, das zu nutzen. Deswegen bin ich sogar froh, wenn es Praxen gibt, die uns Patientinnen und Patienten schicken und dann sagen, wenn jemand anruft und sagt, könnt ihr uns die Vorbefunde faxen? Nö, wieso? Die sind doch in der EPA. Weil da haben die recht mit und wir können ja auch darauf zugreifen. Wir haben da ja keinen Schmerz mit und so bekommen wir aber dann halt auch diesen neuen Workflow in die Köpfe unserer Kolleginnen und Kollegen.
Wird die EPA denn abgelehnt oder denkt man da einfach nicht dran im Alltag?
Ich glaube im Wesentlichen, es wird nicht dran gedacht. Also wenn ich dann auch ein anderes Beispiel jetzt auf Station irgendwie das Thema ist für vielen Vorbefunden, sag, guck doch in die EPA. Oh ja, stimmt. Also ich glaube, das ist einfach in vielen Köpfen nicht drin und das wundert mich halt auch nicht, weil wir, wie gesagt, also seit ich Medizin mache, ist das immer so gewesen. Man ruft irgendwo an, man kriegt was gefaxt. Das ist so tief drin und alle Kolleginnen vor mir und nach mir haben es ja so noch gelernt. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, pass mal auf, ab 1.10. ist alles anders. Das wird halt nur bedingt funktionieren. Und da müssen wir einfach sozusagen durch gelebte gelebte Realität das dann auch irgendwie ändern.
Welche Erfahrungen machen Sie denn bisher mit den Patientinnen und Patienten? Wird die EPA da auch genutzt? Ist die befüllt, wenn Sie da Patienten ins Krankenhaus bekommen? Und wenn ja, können Sie da auch eine bestimmte Gruppe ausmachen, die da vorangeht?
Die EPA unserer Patienten und Patientinnen sind zunehmend gefüllt. Das war zu Beginn, also im Sommer, noch anders. Da waren oft wenige Dokumente oder manchmal auch nicht hilfreiche Dokumente drin. Diese Erstbefüllungspauschale hat auch dazu beigetragen, dass auf der niedergelassenen Seite teilweise irgendetwas eingestellt wurde, um diese Pauschale abrechnen zu können. Mittlerweile ist das aber nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist in fast jeder EPA sinnvolle Informationen drin. Das heißt sozusagen, die ambulanten Kolleginnen und Kollegen, die machen das in meinen Augen genau richtig. Die stellen ihre Befunde, ihre Berichte in die EPA ihrer Patienten ein und wir können die dann nutzen. Wo ich ein großes Defizit weitersehe, ist im Bewusstsein der Patienten überhaupt eine EPA zu haben und auch diese aktiv zu nutzen. Das klappt in meinen Augen nicht. Das mag aber auch daran liegen, dass diese Zugangswege über diese App in der Regel sehr, sehr komplex und kompliziert gelöst sind, auch aus juristischen Erwägungen, dass man mehrere Apps braucht, eine zum Identifizieren und eine zum Gucken in der EPA. Und das, glaube ich, überfordert dann in der digitalen Kompetenz doch viele Patientinnen und Patienten.
Welche nächsten Entwicklungsschritte erwarten Sie denn sowohl beim Gesetzgeber, aber auch bei den Herstellern, was die EPA angeht?
Wir sind sehr gespannt jetzt auf den digitalen Medikationsprozess, der ja in diesem Jahr pilotiert und dann auch in die EPA eingeführt werden soll. Denn man muss schon sagen, das wird nochmal ein wirklicher Wandel und auch eine wirkliche Arbeitserleichterung, wenn es dann gut gemacht wird, sein in der Schnittstellen-Thematik ambulante, stationäre Versorgung und wieder zurück nach ambulant. Denn dieser digitale Medikationsprozess bedeutet ja, dass man strukturierte Medikationsdaten hat, die man im Idealfall in sein Medikationssystem übertragen kann, dann an die hauseigenen Präparate anpassen kann, dann die Patientin behandeln kann und am Ende der Behandlung dann wieder die Entlassmedikation in die EPA strukturiert einspielt, so dass dann wiederum die Nachbehandlerinnen und Behandler das weiter nutzen können. Und wenn man mal schaut, was so die klassischen Zeitfresser im Krankenhausalltag sind, dann haben wir das große Thema Dokumentation, aber wir haben auch dieses große Thema in den Aufnahmesituationen, Medikamente abtippen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Viele Menschen haben ja heutzutage, gerade die im höheren Lebensalter, eher so 10 bis 15 Medikamente, die von einem Plan abzutippen, das eigene System in der richtigen Dosierung anzupassen. Das kann locker mal 10, 15, 20 Minuten dauern. Und das ist natürlich eine völlig unnötige Verschwendung, ehrlich gesagt, von ärztlicher Arbeitszeit. Und da wäre es in meinen Augen ganz, ganz hilfreich. Und deswegen freuen wir uns auf diesen digitalen Medikationsprozess, wenn das eben automatisiert oder teilautomatisiert stattfinden kann.
Sind Sie trotz aller Hürden von der EPA überzeugt, auch als Arzt? Was macht für Sie den größten Nutzen aus, gerade auch im Klinikalltag?
Ich bin von der EPA weiterhin sehr überzeugt. Auch meine EPA-Euphorie vom Sommer ist ein bisschen verflogen und hat sich von einem gewissen EPA-Realismus gewandelt. Aber ich sehe weiterhin, dass die wesentlichen Herausforderungen, die wir heutzutage im Gesundheitssystem haben, vor allen Dingen Schnittstellenproblematiken sind. Dass wir viele Behandlerinnen und Behandler haben, oft die gemeinsam eigentlich Patienten behandeln, wo die Kommunikation aber immer verzögert und suboptimal läuft. Und die EPA ist in meinen Augen selbst in dieser Grundversion, die wir sie jetzt haben, ein Riesenschritt dahin, diese Schnittstellenproblematik aufzubrechen und auch eine Informationsgleichheit zwischen allen Behandlerinnen und Behandlern und eigentlich auch den Patientinnen gegenüber zu erzeugen. Und ich glaube, das ist ein Riesenschritt in dem Gesundheitssystem. Das ist auch ein Riesenschritt, wenn wir mal überlegen, von was für einem hierarchisch und patriarchalischen System wir kommen, mit, wenn Sie meinen, Herr Doktor, hin zu einem autonomen, selbstbestimmten Patienten, Patientin. Und deswegen, ich bin weiterhin fest überzeugt, dass die EPA richtig und wichtig und gut ist. Und sie ist auch allen Unkenrufen zum Trotz jetzt wunderbar nutzbar. Natürlich hat die EPA Potenzial für Verbesserungen. Natürlich hat die EPA immer noch Kinderkrankheiten. Natürlich ist die Frage, ist das, was wir jetzt haben, ein PDF-Dokumentenspeicher, wirklich das, was im Jahr 2026 angemessen ist für einen Datenaustausch? Aber man muss sagen, von da, wo wir kommen, ist das ein Riesenschritt. Und wir merken ja jetzt schon, dass die Veränderungs Bereitschaft oder das Veränderungsbewusstsein bei den Kolleginnen und Kollegen gar nicht so riesig ist, für die ist das jetzt ein Riesenschritt. Und die nächsten Schritte werden genauso groß sein. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig. Es ist eine ganz, ganz, ganz essentielle Bestandteil von diesem ganzen medial und politisch diskutierten Thema, wie können wir unser Gesundheitssystem effektiver für alle gestalten, also sowohl die Versorgungsqualität verbessern als auch am Ende Geld einsparen. Und dafür brauchen wir die EPA.
Herr Dr. Schöps, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Vielen Dank.
Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Der nächste F&W-Klinik-Podcast erscheint Anfang März. Welches Thema wir dann behandeln, verrate ich Ihnen noch nicht. Es wird aber auf jeden Fall einen Bezug zum DRG-Forum geben, dem großen Krankenhauskongress am 19. und 20. März in Berlin. Falls Sie noch kein Ticket dafür haben, www.drg-forum.de. Seien Sie mit dabei, Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie in Berlin. Und oder beim nächsten Mal hier beim F&W Klinik Podcast. Machen Sie es gut. Bis dahin.
Das war F&W, der Klinik Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliometmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.